Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutscher Plus. Und heute haben wir Zilla zu Gast, live aus Südberlin. Für mich auch eine absolute Legende, wenn man an Berliner Rap denkt. Und wir sprechen heute über sein neues Album SBM. Aber wir gehen auch ganz tief zurück in die Zeit. Zilla packt heute mal einige Stories aus den 2000er Jahren aus. Und wir klären zum Beispiel, wer eigentlich das legendäre Südberlin-Maskulin erfunden hat. Wir sprechen auch über die Klagedrohung, die es wegen seiner Künstlernamen Godzilla gab, warum er dann ja seinen Namen umändern musste in Zilla und auch über große Kollabos, zum Beispiel, wie er damals erfahren hat nach dem Agro-Berlin-Ende, dass Bushido und Flair jetzt zusammen CCN 2 machen und auch, warum es Gerüchte rund um ein CCN 3 zwischen Bushido und Zilla gibt. Und ja, in dem Kontext dann auch viel über die Labelangebote von EGJ und Agro Berlin gesprochen und natürlich auch alles, was jetzt so in den letzten Jahren abging. Zilla hat zum Beispiel einen Sammelkartenshop, auch da gehen wir ein bisschen rein. Checkt da auf jeden Fall auch mal das Interview auf YouTube ab, wenn ihr noch Video dazu haben wollt, denn da sieht man so ein bisschen, wie das bei Zilla aussieht, die ganzen Sammelkarten im Hintergrund. Und auf jeden Fall sehr, sehr angenehmer Talk. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang weiter, gehen direkt rein. Viel Spaß mit dem Interview mit Zilla.
Werbung.
Sherwin, sag mir mal ganz spontan, welche Sorte Rockstar Energy feierst du aktuell am meisten? Und ich sag dir, welches Musikgenre du heimlich hörst.
Okay, ich bin gespannt. Also im Moment, ich bin ja immer noch so krass an mich durchtesten und im Moment bin ich so ein bisschen auf Rockstars Sour Apple hängen geblieben. Das ist diese grüne Dose und hat wirklich einen heftigen Flavor. Also ich habe sowas auch noch nie getrunken oder überhaupt diese irgendwas, was diese Geschmacksrichtung hat. Aber verstehe nicht ganz, wie du davon jetzt auf meinen Musikgenre schließen möchtest.
Ja, Mann. Also erstmal starke Wahl. Und Rockstar Energy sagt, wer Sour Apple feiert, der liebt auch Oldies. Also neben Deutschrap laufen bei dir anscheinend die ganze Zeit Oldies. Und für alle, die sich jetzt gerade fragen, ey, was reden die beiden da hier eigentlich? Unser Partner Rockstar Energy hat gerade die Hast du Musik im Blut-Kampagne am Start. Und da geht es genau darum. Wenn man wirklich Musik im Blut hat, dann darf man eben auch alles hören.
Yes, und wir haben ja die ganze Zeit schon angekündigt, dass Rockstar hier eine heftige Aktion hat und jetzt dürfen wir es endlich announcen. Mit Rockstar Energy könnt ihr jetzt eine 10.000 Euro Reise gewinnen unter dem Motto Destination Genre. Also damit ihr euch das Ganze besser vorstellen könnt, Rockstar verlost Musikreisen in Weltstädte, die genau für einen bestimmten Vibe oder für eine bestimmte Musikrichtung stehen.
Genau. Also, wer Oldies feiert, für den geht es am besten nach Las Vegas. Wer Rap feiert, nach New York. Wer Schlager feiert, nach Mallorca und so weiter. Ibiza, Seoul und London sind übrigens auch noch dabei. Und Rockstar übernimmt dabei alles. Also Flug, Hotel und ein passendes Konzert vor Ort sind komplett inklusive. Und jetzt kommt das Beste. Die Reise ist nicht nur für euch allein, sondern ihr könnt bis zu 3 Begleitpersonen mitnehmen. Also ihr fliegt als gesamte Vierergang in die Stadt eurer Wahl.
Das ist echt eine heftige Aktion. Und jetzt zur wichtigsten Frage. Wie könnt ihr teilnehmen? Ihr müsst eine der Aktionsdosen kaufen, die ihr an der goldenen Lasche erkennt. Wenn ihr die Dose aufgemacht habt, findet ihr auf der Unterseite der Lasche einen Code. Den gebt ihr online auf der Aktionsseite ein, wählt euer persönliches Wunschziel aus und schon seid ihr im Lostopf. Den Link zur Aktion packen wir euch in die Shownotes oder ihr könnt direkt auf rockstarenergy.de/musikgewinnspiel gehen. Checkt es aus, ganz viel Glück und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Yes, ich freue mich sehr auf unser erstes Interview mit Zilla heute. Herzlich willkommen im Deutsche Plus Podcast. Wie geht's dir?
Ey, ich freue mich. Dass wir heute quatschen, Lennart. Das erste Mal, ne? Quasi im Interview.
Genau. Ich habe das auch nochmal ein bisschen unterstrichen mit so das erste Mal im Interview, weil es ist ja nicht ganz korrekt, weil letztes Jahr warst du schon mal in so einem kleinen Mini-Interview bei uns, aber das ging easy über Sprachnachrichten, die du uns geschickt hast. Und zwar hatten wir da eine Folge gemacht über dein The Game-Feature und da hast du uns ein paar Insights gegeben. Aber heute zum ersten Mal so, dass wir miteinander eine Stunde quatschen. Und wenn ich so schaue, wo du gerade sitzt, beschreib vielleicht mal, was sieht man da so im Hintergrund?
Ich bin hier in meinem Arbeitsraum oben und ich habe einen Trading Card Shop vor 2-3 Jahren aus dem Boden gestampft und das ist hier das kreative Chaos. Links, rechts, überall Karten, Einzelpacks und ich bin halt hier tagtäglich am Verpacken und teile da meine Leidenschaft mit der Welt, meine Sammelleidenschaft. Muss jetzt aber umziehen, also das ist jetzt alles hier langsam zu eng, deswegen sieht da hinten noch aus wie Kraut und Rüben. Ich baue mir jetzt einen richtigen Raum drüben, so ein Trading Card Geschäft zu Hause. Ja, nice. Das ist so mein Side-Business, würde ich sagen.
Aber das hört sich auch so an, als würde das gut anlaufen, wenn du sagst, okay, man muss sich vergrößern, es passt nicht mehr alles in einen Raum rein. Wie kann man sich das vorstellen, so dein Daily Business? Oder ist das so ein Online-Shop oder was ist da so das Geschäftsmodell von?
Genau, das ist ein Online-Shop und ich bin da europaweit einer der Führenden für Einzelpacks. Also es ist quasi so, dass diese Sammelleidenschaft, das geht ja bis in die 70er zurück mit diesen Vintage-Filmprodukten, sogar bis in die 20er Jahre mit den ersten Baseballkarten. Also ist eine lange Geschichte mit diesen Wax-Packs. Und ja, da kauft man an sich, früher in Deutschland war das so Mitte der 90er auch total verbreitet, Basketballkarten, die man im Kiosk geholt hat. Und heutzutage kennt man vielleicht Magic oder Pokémon, das sind halt so heutzutage diese globalen Pop-Culture-Dinger. Also die Sammelleidenschaft hat nie aufgehört und ich quasi importiere alles, was es gibt aus Amerika, hab da so 2-3 Zweigstellen auch, Kontakte, krieg da immer richtig viel Stuff und genau, mach dann diese Boxen eben hier auf und verkauft die Einzelpacks. Das heißt, es ist wie so ein Süßigkeitenladen für Kinder und Erwachsene. Die können sich quasi aus 100 Jahren Popkultur all ihre liebsten Sachen sozusagen zusammenstellen. Und ja, das ist brutal. Also der Andrang ist brutal. Und ich bin voll beschäftigt jeden Tag. Ich importiere, pack aus, mach Fotos und dann, ja, stürzen sich die Leute drauf und ich muss es verschicken und ich mache alles allein. Das ist schon eine Herausforderung. Aber ich bin voll zufrieden, voll glücklich, voll geil, einfach das so nach Jahren. Ich habe so viele Geschäftsmodelle probiert, so viele Sachen mit Leuten und dies, das. Und dann, das zeigt mir immer wieder, ne? Never give up. Du kannst irgendwie 5, 6, 10 Mal scheitern mit irgendwelchen Sachen, denkst, ey, es wird irgendwie nie was. Und dann kommt auf einmal das Ding so. Und ja, deswegen Rap und Trading Cards, das sind so meine Babys.
Richtig cool, das hört sich richtig nice an, auch um so das innere Kind so ein bisschen nochmal so zu verwirklichen, aber voll komplett geil, dass du das so aufgezogen hast. Und an sich habe ich den Eindruck, dass du auch probierst, so deine beiden Leidenschaften auch ein bisschen voneinander zu trennen und das jetzt nicht zu sehr irgendwie mit Zilla zu verknüpfen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf dein neues Album schauen, dann habe ich gesehen, dass du da auch Bundles hast, wo solche Trading Cards drin sind.
Genau, ich habe das dann auch, weil ich eben so dafür brenne und jeden Tag damit so viel zu tun habe, habe ich auch Bock, dann natürlich meine eigene Trading Card zu haben. Ich habe schon mal mit Panini eine gehabt vor 3 Jahren. Es gab eine Edition von den Rostock Seawolves. Das ist ein Basketballverein aus der ersten Bundesliga und da habe ich einen Song mal für die gemacht und da war ich auch drin. Das heißt, gibt es auch eine Panini Zilla Sammelkarte. Bin ich auch mega stolz drauf und jetzt, ja, mache ich das selber. Ich habe so ein paar geile Firmen, die mir so coole Holo-Effekte machen und so, aber das ist auch wieder so Nerd-Talk. Aber genau, zum Bundle gibt es eine CD, es gibt einen Textilartikel, der so meine sportliche Leidenschaft in den Vordergrund stellt. Da kannst du dann zwischen Baseball, Basketball, Soccer und Football wählen und dazu gibt es dann die passende Trading-Card, also alles abgedeckt, die ganze Leidenschaft in einem Bundle.
Und das Album kommt am 5. Juni raus?
Exakt.
BM heißt das Album. Viele Singles sind jetzt auch schon draußen. Ich habe gesehen, du hast jetzt gerade aktuell ein Musikvideo mit Orgi gedreht, was demnächst rauskommt. Gibt es sonst auf dem Album noch Features drauf?
Kitty Cat. Mit Kitty Cat haben wir die Fortsetzung zu Vogel Flieg gemacht. Das ist ja so einer unserer größten Hits, Evergreens von früher. Ja. Und da haben wir versucht, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und da kommt Vogel Flieg 2 auch jetzt im Mai raus, ja. Orgi-Feature kommt am 1. Kitty Cat 2 Wochen später und das war's dann auch schon.
Sehr nice. Ich bin sehr gespannt drauf, weil ich habe das tatsächlich mir auch aufgeschrieben, dass ich da nochmal direkt danach haken wollte, weil ich gesehen habe, dass du sehr viel mit Kitty Cat unterwegs warst jetzt oder häufiger mal so eine Instagram-Story online ging. Damals der Song Vogel Flieg lief auch bei mir auf Heavy Rotation auf jeden Fall. So diese Zeit schön, so als Jugendlicher, wo man dann auch irgendwie so das erste Mal Liebeskummer hat. Und deswegen freut mich das gerade zu hören mit Vogel Flieg 2. War das schon davor irgendwie jetzt auch angekündigt bei Instagram oder ist das?
Nee, das weiß eigentlich noch keiner. Okay. Also ich bin ja TikTok live immer und da spreche ich drüber Aber nee, das ist noch nicht angekündigt. Also hier hört es zum ersten Mal jetzt official.
Sehr cool. Ja, ich wollte gerade wissen, ob ich das irgendwie schon so unterbewusst aufgeschnappt habe, dass ich mir diese Frage auch rausgeschrieben habe, aber
wahrscheinlich.
Es hat sich irgendwie jetzt so gefügt. Ja, okay. Sehr, sehr cool.
Es wurde wahrscheinlich schon mal gedroppt, irgendwo, also wie gesagt, im Live-Chat und so, ne? Aber jetzt nicht im Interviewformat und angekündigt. Also, aber bald geht's los.
Sehr nice. Yes. Wir haben gerade über deine Bundles gesprochen. Du hast insgesamt, hast du gesagt, dass du 500 Bundles verkaufen möchtest?
Das wäre geil, ja, das wäre der Hammer.
Ich habe mir mal angeschaut, so deine Diskografie in den letzten Jahren, und ich habe gesehen, du bist konstant 10 Jahre lang eigentlich immer Top 5, Top 10, Top 20, Top 30 gegangen, und 2024 kam dann Zilla Instinct 3 raus und das ist nicht gechartet.
Genau.
Woran lag das damals?
Das war ein reines Digital-Release, also da war ich ewig mit dem Label, lag schon ewig rum, das Album, aber wir kamen einfach nicht irgendwie auf einen Nenner, wann geht's los, Box und so. Dann, das war so das Ende der 10-jährigen Major Moves Odyssee, und da habe ich gemerkt, da war dann so von beiden Seiten ein bisschen die Luft raus, so, ne? Das ist jetzt nicht so ein Schuld, da wird jetzt kein Schuldiger gesucht. Es war an der Zeit, sich zu verändern, und ich wollte dann aber das Ding einfach raushauen, hab dann gesagt, komm, dann drückst du jetzt einfach über Nacht auf den Knopf, das Ding ist draußen, und da war dann auch gar nicht die Ambition, da in die Charts zu gehen, ne? Und ich glaube, mit den Streams, die man da gesammelt hat, hat das nicht ausgereicht.
Ja.
Aber ja, das war auch nicht die Ambition, das ist auch jetzt nicht die Ambition, weil ich habe das alles schon da 10 Jahre, hast du ja gesagt, 5, 10, also ich war schon in den Top 5, in den Top 10, 30 jeweils, und ja, mal gucken. Keine Ahnung, vielleicht landet das Ding irgendwo auf 76, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil letzten Endes ändert sich sowieso gerade alles in der Musik, und ich sag mal so, früher war das noch so ein Pokal, den du so vor dir herhältst, so sprichwörtlich, also hier habe ich ja auch so ein paar Auszeichnungen sammeln können in meiner Karriere. Und jetzt geht es einfach darum, das Geschäftsmodell irgendwie auf die nächste Stufe zu bringen. So, ja, das wäre zwar schön, und ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist irgendwie mir, also es würde mich nicht freuen, wenn es eben doch passiert. Aber ich bin auch sehr realistisch und sehr ehrlich zu mir selbst, und ich habe das Gefühl, dass ich den Leuten auch das erstmal wieder beweisen muss, dass sie sich auf mich verlassen können, weil das war in den vergangenen Jahren nie der Fall. Also erstens wusste man nie, was kriegt man von Zilla jetzt für Musik, und dann waren es immer so Schübe von, oh ja, jetzt kommen mal irgendwie 3 Singles in 3 Monaten, und dann auch irgendwie immer Kracher, dann kam was mit Kollega, dann kam was mit The Game, dann kam was mit Echo, dann kam jetzt was mit Azad. Aber nie war irgendwie so eine Kontinuität zu spüren, dass man sagt, okay, der liefert jetzt am laufenden Band. Und das muss man halt auch sehen, dass die Leute eben ihr Geld auch gut beisammen behalten heutzutage. Und wenn sie es ausgeben, dann wirklich in etwas, im wahrsten Sinne, dem sie vertrauen, wo sie wissen, dann haben sie was. Und ich bin der Meinung, dass wenn ich das jetzt durchziehe, 1, 2, 3 Alben, dass das dann auch wieder automatisch kommt und dass dann auch meinerseits die Ambition auch wieder steigt. Ne? Wenn ich jetzt so die ersten Zahlen sehe oder gucke, ey, was habe ich in der Promophase falsch, richtig gemacht, oder war das mit den 4 Bundles jetzt schlau, oder hätte ich einfach nur 1 machen sollen? Ne? Manchmal ist ja auch dann die Auswahl zu groß, Leute können sich nicht entscheiden. Aber dies, das, jenes, dadurch, dass ich jetzt alles selber in der Hand habe, bin ich auch bereit, das eben anzugehen und diese Fehler oder auch diese Fehler dann eben selber zu machen, daraus zu lernen. Oder eben mich auch zu überraschen und zu sagen, ey krass, guck mal, was du alles allein schaffst, und hättest du gar nicht dran gedacht. Deswegen bin ich eigentlich in diesem Prozess, gehe ich gerade auf und versuche das nicht so, generell im Leben ist es ja so, nicht so ergebnisorientiert zu sehen, dass ich sage, oh, ich muss das jetzt machen und dann und dann und dann, und dann bin ich 6 Monate unter Strom, und wenn dann nach 6 Monaten das nicht so eintritt, wie ich denke, wo dann andere Leute, habe ich ja auch schon oft erlebt, ja, nee, ich beende jetzt meine Karriere, ich höre auf, es lohnt sich nicht mehr und ich bin so enttäuscht, und hätten die und die mehr gemacht, dann wäre es gechartet. Also immer irgendwo alles irgendwie woanders suchen. Aber ich bin ganz bei mir, ich suche das bei mir, und ich sehe die Zahlen, ich sehe, dass die Leute das annehmen und lieben, und das ist doch das Schöne. Das ist auch wie mit der Persönlichkeit, habe ich auch im letzten Interview gesagt, und man versucht immer Leuten zu gefallen, die einen gar nicht mögen, und anstatt zu sehen, was eigentlich schon alles da ist, ne, und woraus man schon schöpfen kann. Ja, und dieses Geschäftsmodell, ne, mit 1000 Hardcore-Fans, keine Ahnung, stell dir vor, du verdienst an 1000 Fans, die du hast, Hardcore-Zilla-Fans, ein Huni im Jahr, überleg mal, also dann kannst du ja super dein Künstler-Dasein fristen, dann machst du noch dein anderes Business nebenbei, Und da gibt es keinen Grund, Trübsal zu blasen. Das ist alles wohl durchdacht und alles läuft, alles ist auf Schienen und der Zug rollt.
Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, dass ja so dieses, selbst wenn man erfolgsorientiert denkt, muss man das ja auch immer in Kontext setzen, dass halt ein Album, was vielleicht auf Platz 60 geht, was man aber ganz alleine aus dem Boden gestampft hat, wo man dann auch den Großteil seiner Einnahmen einfach selbst behalten kann, vielleicht wertvoller ist oder man mehr damit verdient als mit einem Album, wo man Top 10 geht, aber irgendwie halt einen extrem schlechten Label-Deal hat.
Genau, klar. Also ich sehe so ein bisschen Tech N9ne als Vorbild. Der hat das in Amerika voll durchgezogen mit seinem Indie-Label und der hat so krass, der hat seine eigenen Tourbusse gehabt. Das ist voll inspirierend. Und genauso mache ich das ja auch mit Zilla und Friends. Ich veranstalte alles selber, wirklich von der Miete des Saals bis zu den Securities und alles, was da eben so ansteht. Und das ist voll nice, es macht total Bock. Natürlich holt man sich hier und da seine Gehilfen. Klingt so bescheuert, ein dummes Wort. Ja, die kleinen Helferlein, die dann helfen, das große Ganze irgendwie mit zum Rollen zu bringen. Ja, und es ist echt krass, wie ich mit 40 jetzt nochmal so vollkommen diesen Schub kriege, so vollkommen motiviert, anstatt zu sagen, oh, ich blase jetzt Trübsal und ach, ich habe es jetzt 20 Jahre gemacht, war ein schöner Versuch, bin ich jetzt mehr denn je da drin. Und da merke ich eben, dass die Leidenschaft, das schon immer in mir war und das Feuer brennt. Und das musste dann, dieses ganze Lehrgeld, wow, 20 Jahre, was ich gezahlt habe, war schon crazy. Und jetzt gehe ich mal in die Umsetzung.
Klingt sehr gut. Was hattest du da gerade für einen Award reingehalten?
Das war hier von King Orgasmus One, Nummer 1 Award. Da war ich auf dem Album drauf, Welcome to the Hood.
Geil.
Genau. Der 1 ist mir selber noch nicht gegönnt gewesen, aber mein Mentor King Orgasmus One, der hat es geschafft. Und da war ich mit drauf.
Richtig stark. Sehr, sehr nice. Du bringst jetzt dein neues Album SBM raus. SBM steht für Südberlin Maskulin. Und ich glaube, wenn man dich nicht kennt und oder nicht so gut kennt und dein Cover anschaut, könnte man auch denken, dass diese drei Godzilla-Kratzer, die ja dein Markenzeichen sind, auch ein SBM-3 andeuten könnten.
Könnte
was
man
ja
angedeutet.
Auch sinnig wäre, wenn man deine Diskografie betrachtet und sieht, du hast 2008 mit Flair Südberlin Maskulin rausgebracht und dann nochmal 2012 Südberlin Maskulin 2 mit Flair.
Genau, es war tatsächlich so ein Geistesblitz, was auch ein bisschen darauf abzielt. Das ist auf jeden Fall gut erkannt. Da spiele ich natürlich ein bisschen mit dieser Symbolik. Weil wir waren kurz einen Tag, bevor wir in den Vorverkauf gegangen sind, sah das Cover noch anders aus. Da hieß das noch Godzilla. Und dann habe ich aber mit meinem Rechtsanwalt da richtig eine Nachtsession gemacht, alles überprüft und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass das wahrscheinlich nicht so schlau wäre, weil, auch wenn das jetzt irgendwie schon 15 Jahre her ist damals, wo ich den Namen abgelegt habe, es war schon so sehr von der Optik und so, lieber nichts riskieren. Und bei Zilla SBM bin ich halt auf der sicheren Seite, weil das ist eine Marke, die ich eingetragen habe, die geschützt ist. Deswegen kann da nichts schief gehen und die Kratzer, genau wie du sagst, das ist der inoffizielle dritte Teil. Man muss es offen und ehrlich sagen. Das ist der inoffizielle dritte Teil. Und gut recherchiert, gut kombiniert, Watson.
Ja, könnte gerade treffender nicht sein, der Spruch. Kriegst du das gerade mit, diesen Mock-Flair-Beef? Ich habe da eine Story gesehen und da geht es so ein bisschen darum, wer hat es erfunden oder wer war zuerst da und irgendwie war auch Orkan Che mit involviert. Und ich habe mir so einen Satz mal rausgeschrieben, da hatte nämlich Mock geschrieben, Südberlin Maskulin war meine Idee, ohne mich hättest du nichts zu fressen. Das hat Mock Richtung Flair gerichtet. Wer hat Südberlin Maskulin erfunden?
Also erstmal die ursprünglichen Urheber, die man in diesem Kontext natürlich überhaupt nicht wegdrängen darf, sind Westberlin Maskulin, weil die waren die Urheber und das Süd wurde von uns dann übernommen. Aber da muss ich auch sagen, das erste Mal habe ich diesen Begriff auf dem Air Max Music 1 Mixtape gehört. Da gab es ja mehrere 100 Bars Songs. Also es war noch eine Zeit, ich weiß noch, da kannte ich Flair noch nicht und da waren wir, war ich immer bei McFit und habe auf dem MP3-Player das Album gehört, das Mixtape. Mhm. Und da gibt es eine Line, Südberlin Maskulin, du lutscht an meinen Schwanz und stirbst. Und als wir uns dann das erste Mal im Studio getroffen haben, habe ich gesagt, ey, lass uns einen Song machen für mich und wir machen einen für dich. So war der Deal, wir haben zwei Songs an dem Abend gemacht. Und dann meinte ich, lass bitte den Song für mein Album City of God Südberlin Maskulin nennen, Bezug nehmend auf deine Line, weil ich habe die Line so gefeiert. Deswegen, also da muss man, ja, da muss sich jetzt keiner, glaube ich, den Titel geben, das weiß ich nicht, ob die das jetzt in der Beef-Laune da irgendwie einfach sich was an den Kopf schmeißen. Kann auch sein, dass Mock zu Soufflair gesagt hat und er dann die Line auf Amex Music gerappt hat, aber da stecke ich nicht drin, das kann ich dir wirklich nicht sagen, aber irgendwo da liegt der Hund begraben.
Okay, verstehe. Wenn wir gerade so beim Thema Südberlin sind, muss ich dich eine Frage als ein Nicht-Berliner fragen. Und zwar, es gibt ja den Bezirk Tempelhof mit verschiedenen Ortsteilen. Einer davon heißt auch Tempelhof, ein anderer heißt Marienfelde, das ist so am Stadtrand, da bist du auch aufgewachsen.
Genau.
Bushido ist dort ja auch aufgewachsen, der war ja damals quasi dein Nachbar. Und ich habe mich schon immer bei Bushido gefragt, aber das könnte man, glaube ich, auch auf dich implizieren, so ne, wenn so Tracks rauskommen wie Tempelhofer Junge oder Tempelhof Rock. War das damals cool für alle Tempelhofer, alles unter dem Begriff Tempelhof zusammenzufassen?
Nee, das heißt, es hat nichts mit Coolsein zu tun, wie du schon beschrieben hast. Tempelhof Schöneberg ist ja wirklich der Oberbezirk, das Riesenteil so, wo, weiß ich nicht, fast 1 Million Leute leben. Und Marienfelde ist halt ein Unterbezirk. Und das ändert aber nichts daran, dass Tempelhof das Ding ist. Also Marienfelde gehört zu Tempelhof und dann sagt man halt Tempelhof, weil es wahrscheinlich cooler klingt als Marienfelde. Klingt ein bisschen gängiger, ein bisschen griffiger. Und aber im Endeffekt, ja, gehört das dazu. Tempelhof ist das ganz große, der große Bezirk und dann ist alles mittendrin. Bushido hatte nämlich auf dem ersten Album, hat er auch gerappt, ich bin Berliner 48 und ich scheiße auf Torch, ich glaube bei Nacht. Und 48 ist wiederum die alte Postleitzahl von Marienfelde. Also auch obwohl er Tempelhof represented hat, hat er dann auch in manchen Lines, ich bin Berliner 48, weil früher war es immer 1000 Berlin. Und dann 48 Marienfelde, 1000 Berlin 36 für Kreuzberg, 1000 Berlin 45 für Lichterfelde. Und daher kommen auch diese ganzen Namensgebungen, dann 36, 45, hat man ja alles schon gelesen. Tempelhof ist 42 zum Beispiel. Und genau, das hat halt alles damit zu tun, ja.
Okay, sehr cool. Wo würdest du wohnen, wenn nicht in Berlin?
In Amerika höchstwahrscheinlich, weil ich großer NBA-Fan bin und einfach diese Culture so mag. Wenn, dann würde ich da leben. Aber es stellt sich für mich gar nicht. Also ich möchte eigentlich nicht weg.
Ja.
Aber wenn dann in Amerika, einfach wegen dem Sport. Und sonst stellt sich für mich die Frage gar nicht. Also ich meine, wenn du aus Berlin, aus der Hauptstadt kommst, dann hier hast du alles, dann bleibt man auch hier. Was ich mir nur überlegen könnte, ist vielleicht an den minimal raus, sage ich mal, ins Grüne, Speckmantel, so Brandenburg, ja, wo man aber trotzdem noch 20 Minuten in der City ist. Also das würde ich auch schon, da würde ich, denke ich, auch drüber nach. Aber zurzeit bin ich nur mit meinen Mobs hier und baue hier meinen Shop aus. Also mal gucken, wenn die passende Dame nochmal ins Leben tritt oder man sich irgendwie vergrößern will, dann würde ich vielleicht so in diese Richtung gehen, ein bisschen ins Grüne.
Kann man, glaube ich, nachvollziehen so. Lass uns mal so in die 2000er-Zeit zurückgehen in Berlin, wo du ja auch sehr gut connected warst und auch sehr viel in deiner Karriere passiert ist, weil es auch so richtig losging. Mich interessiert zum einen so die EGJ-Connection 2005, die du hattest. Du meintest, dass ihr tatsächlich damals auch schon an einem EGJ-Sampler dran saßt. Es stand auch ein Signing im Raum. War das ein anderer Sampler als dieser Nemesis-Sampler, der später rausgekommen ist?
Ja, ja, das war noch, das war, glaube ich, kurz nach Carlo Kucksnoten 2. Da bin ich ja so ins Boot damit dazugekommen damals. Und genau, das war der erste Sampler, der geplant war. Mazzard, Kors, Devin, Hengst, mir, Orgi, Ilan produziert, Bushido. Aber der kam nie raus. Der kam nie raus und ich glaube, das nächste, was dann kam, war einfach Staatsfeind Nummer 1. Ich weiß die Timeline nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass wir einmal da saßen und da sollte es losgehen. Und das hatte ursprünglich mit dem Signing auch von Hengst zu tun. Der ist dann wieder zu Bushido gegangen, hat dann sein erstes Album da eine Neuauflage gemacht. Rap braucht immer noch kein Abitur. Mit bisschen neuen Texten, neuen Beats. Und in diesem Zuge wollte da Bushido eine neue Gang damals gründen. Aber das hat sich dann schnell zerschlagen durch eben, dass ich dann nicht unterschrieben habe. Augie wollte auch eh weiter sein Ding machen. Und dann ja, haben wir uns da wieder bisschen entzweit, zumindest geschäftlich, dass es dann da nichts weiteres gab, musikalisch erstmal.
Du warst ja auch auf der CCN2-Tour mit Bushido und Zart mit dabei. Wie war damals das Feeling für dich? Kanntest du solche Auftritte in der Größe schon?
Crazy, nee, das für mich, na, das waren schon mit die Größten. Zum Beispiel Düsseldorf hatte Bushido, glaube ich, dann damals 2000 Leute, das war schon heftig. Und ich kannte das vorher, wir waren auf West-Berlin-Massiv-Tour, wir waren schon ein bisschen unterwegs. Mein Highlight war, glaube ich, mal so Dresden mit 800 so Leuten, mit Orgi, damals in der Kühlhalle oder wie das hieß. Das waren legendäre Auftritte. Und da muss ich sagen, ja, auf der CCN2-Tour war ich das erste Mal richtig professionell mit In-Ear, 1000 Leute und ja, abgefahren. Das war dann krass mit Tourbus und so. Wobei, den hatten wir davor auch schon. Aber ja, natürlich, Bushido war ja damals eine große Nummer, total bekannt, Fame und so auf der Überholspur. Und ich als großer Bewunderer auch früher der Musik und war natürlich für mich total aufregend und verrückt, dass ich auf einmal mittendrin war, statt nur dabei.
Gibt es dann auch eine lustige Anekdote? Ich meine, da waren ja auch viele mit dabei und man hört ja immer, dass so dieses Tourlife auch so ein bisschen wie so Klassenfahrt-Feeling ist.
Also tatsächlich, diese Story, die es auch im Film wiedergegeben wurde und die es auch in seinem Buch gab, über diese Aktion im Tourbus mit diesem Groupie, wo dann quasi der Freund vom Tourbus war und sie abgeholt hat. Und da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es nicht jugendfrei ist, aber es hat sich tatsächlich so zugetragen. Und das war eine ganz wilde Nummer da, auf jeden Fall im Tourbus. Also das waren wilde Zeiten. Da standen wirklich die Bräute, ja, Schlange, die wollten da in den Tourbus rein. Das war wie Rockstar-mäßig so, ne? Da musste man sich nicht groß bemühen, sondern die standen da halt und man konnte quasi so und so machen. Das war eine wilde Anekdote, ja. Also da, das war dann ein Klassentreffen auf Erwachsenenbasis auf jeden Fall, ja.
Ey, verrückte Zeit irgendwie, auch wenn man noch so diese, ja, man hat immer so diese Bilder im Kopf, damals auch so 1000 Mädels, die laut schreien und so, also.
Es war anders, es war eben so, es gab kein iPhone, es gab diese sozialen Medien in dem Sinne ja noch nicht. Ich glaube, MySpace ging erst 2006 oder sogar los. Das heißt, man war halt vollkommen abgeschottet und die Leute hatten wirklich nur eine Chance, einen zu treffen oder einem irgendwas zu sagen oder einen kennenzulernen, wenn sie eben direkt da waren, so, ne, und die Chance genutzt haben. Da gab es nicht, ey, schreiben und 3 Wochen vorher, dann und dann bin ich da, sondern das ist alles so vor Ort passiert einfach, so, ne. Es war einfach noch so ein bisschen spontaner und da hat dann noch nicht jeder sein Handy in den Händen.
Und auch ein bisschen stelle ich mir halt vor, einfach intensiver in dem Sinne, wenn ich mir vorstelle, ey, mein Idol sehe ich ab und zu nur im Fernsehen. Und dann habe ich plötzlich die Gelegenheit, den auf Tour zu sehen, nachdem ich ihn irgendwie in den Monaten davor 4-mal im Fernsehen gesehen habe oder so, vielleicht, wenn überhaupt. Und jetzt ist ja heutzutage, du kannst immer auf Social Media von jedem Artist, gibt's tausende Fotos, Videos, Interviews, alles online.
Du weißt, wo er gerade ist.
Du fühlst dich super verknüpft mit einem Artist eigentlich schon. Und damals war das ja so voll in weiter Ferne.
Klar, also wenn ich damals was über Big Pun oder Fat Joe wissen wollte, da habe ich überhaupt nichts mitbekommen oder wusste ich gar nicht, wie ich da irgendwelche Infos ranziehe. Und heutzutage kannst du ja quasi live nachverfolgen, wo Fat Joe gerade ist, was er gerade frühstückt und jetzt nur so als Beispiel. Da ist schon abgefahren, also da ist schon eine krasse Transparenz jetzt. Aber ja, so muss man mit der Zeit dann eben auch gehen. Das ist ja irgendwie auch, der Fortschritt ist ja auch geil, ist ja auch aufregend, ist ja auch spannend. Und es fühlt sich ja heutzutage auch gar nicht fremd an, so, weil alles ist gleichzeitig immer da und jeder ist quasi der geborene Leinwand hält. Also ich glaube sowieso, dass irgendwann die Menschheit nicht mehr rausgeht, sondern die werden nur noch so wie du und ich kommunizieren und jeder, weißt du, weil irgendwelche, dann wird wieder irgendwas kommen und die Menschheit darf nicht mehr vor die Tür. Boah, das wird schon abgefahren. Schon geil, dass wir noch so alles miterleben durften, so wie es war, draußen zu sein.
Ja, mal schauen, wie sich alles entwickelt. Aber lass uns mal vielleicht einen Jump ein bisschen später machen. Und zwar, was ich auch sehr spannend fand, so diese Zeit, du hast vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen, so ne, dieses Südberlin, dann nochmal mehr, also Südberlin maskulin, dann nochmal mehr Connection auch zu Agro. Du hattest auch Gespräche mit Agro Berlin, die wollten dich auch sein, da stand ein Signing im Raum. Wieso hat das am Ende nicht geklappt?
Die war auch da, wieder die Vertragsmodalitäten, die waren so ein bisschen kritisch für mich, weil sich da jemand dazwischen schalten wollte, noch mit so einem 360-Grad-Deal und da quasi auch von allem, was ich verdiene, dann über die nächsten 4 Jahre da auch nochmal quasi die Hälfte haben wollte. Und dann war das eh schon so, okay, krass und so ein bisschen Gezerre an allen Ecken und Enden. Ich glaube, letzten Endes führte dann auch diese ganzen Querelen und das, jetzt nicht wegen mir, aber alles summierte sich so zu dem Zeitpunkt, dass das Label dann auch kurzzeitig später geschlossen war. Ich glaube, das war im April 2009, wo ja die Meldung kam. Mhm. Ich glaube, das kann sich jeder aus der Generation noch erinnern. Früher ins Agro-Board gegangen und dann Agro Rest in Peace. Man dachte, das ist ein April-Scherz oder so. Erstmal rumtelefoniert, ey, was ist los? Und dann, ey, ja, wirklich, die haben geschlossen. Die haben dann wirklich über Nacht und nebelmäßig geschlossen. So reicht jetzt. Man hört auf, wenn es am schönsten ist, weil sie, glaube ich, gedacht haben, so wenn sie jetzt weitermachen, wird es eher so ein kleiner Downfall, so, ne? Weil irgendwie die Welle der Euphorie schwachte ab, sind dann auch zu Universal kurzzeitig vorher gegangen. Und ich glaube einfach, dass es vergiftete Stimmung intern war, die dafür sorgte, dass die Herrschaften sich dann zurückgezogen haben. Und von daher war das Ding dann auch für mich dann so vom Tisch.
Wenn du an deine Gespräche mit Agro zurückdenkst, gab es da dann auch schon die Ideen für die Ansage Nummer 8? War die noch irgendwie anders aufgezogen? Weil du warst ja selbst auch auf der Ansage dann drauf mit Tracks.
Stimmt. Nee, das war so, da war ich einfach nur als Freund von Flair mit dabei, als Kollabopartner. Und das war ja dann auch immer gängig, zum Beispiel Frauenarzt war ja auch auf der Ansage drauf. Und auf der Ansage 5 fing das ja auch schon an mit dieser BC-Connection, glaube ich, dass man dann eben Leute aus dem Umfeld so ein bisschen gepusht hat. Boogie war damals im Knast, hat dann auch Willkommen in Upshom City, hat ja auch diesen Agro-Stempel bekommen. Also da wurde sich dann schon um die People gekümmert, links und rechts, und so in dieser Zeit fiel das auch mit mir, dass ich quasi gepusht wurde, und die Resonanz war dann halt super auf die Sampler-Songs. Das hat mir auch Sido damals persönlich gesagt, der meinte, ey, du warst am krassesten rasiert von allen auf der Ansage, weil ich habe meine Chance dann halt genutzt. Ich war halt einfach zu dem Zeitpunkt heiß, so, ne? Ich habe gerappt und dann hat schon jeder gemerkt, was los ist. Und da hat sich dann auch Speicher, und sie haben sich dann auch intern dann natürlich auch beraten und meinten, ey, den holen wir jetzt, weil sehen wir Potenzial. Aber dann ist es eben so passiert, wie es losging, dass man sich dann da nicht einigen konnte. Und dann war es auch kurze Zeit später, paar Wochen später, war der Drops dann auch gelutscht.
Wurde man bezahlt für die Songs, die man, oder für die Feature-Parts, die man beim Sampler geliefert hat?
Ja, ich habe 3.500 Euro bekommen damals für 5 Features oder so. Das war cool, war fair. Sehr fürs nice. Erste Superly Maskulin-Album habe ich nur 3.000 Euro insgesamt bekommen.
Krass.
Aber das war mir auch egal, weil die Chance nutzt man einfach. Ich habe eine CD bei Agro Berlin rausgebracht. Das ist für mich als Fan und alter Musikromantiker auf jeden Fall genug wert. Ich habe jetzt mal überlegt im Nachgang, ob ich mal da hinschreibe und sage, ey Leute, das wird ja jetzt schon ein paar Jährchen ausgewertet. Vielleicht gibt es noch was Kleines, aber an sich muss das jetzt nicht alles irgendwie kleinen Vieh-mäßig da ausschlachten, sondern es war halt damals so, ich habe es ja unterschrieben, hätte ich ja nicht machen brauchen, und deswegen ist es auch keine Beschwerde, sondern einfach nur ein Fakt.
War das wegen Agro-Verträgen oder war das wegen Flair, dass du so wenig bekommen hast?
Nee, das hat nämlich Flair nichts zu tun. Agro hat mir das hingelegt.
Okay.
Und ich habe auch damals keinen Rechtsbeistand gehabt und so und dachte, das ist schon okay so. Und war es auch. Für mich war es auch okay. Also, wie
ja,
gesagt.
Ja, war eine Chance nach oben.
Genau, ich habe meine Chance gesehen und dachte da jetzt, ey, ich muss da jetzt nicht, klar, was weiß ich, da raushandeln. Könnte ich auch einen Zehner raushandeln, aber es war damals nicht so wichtig. Ich dachte, ich gebe jetzt Gas und das wird dann alles sich schon so weiter aufbauen. Genau, und ich habe die Chance ja auch genutzt, also hat ja auch was gebracht letzten Endes. War ja nicht Verbot, da war ja nicht vergebener Liebesmüh.
Wenn wir genau in diese Zeit gehen, Agro macht zu, du bist Kollabopartner von Flair gewissermaßen, bist eigentlich auch cool mit ihm, zumindest so nach außen hin die Wahrnehmung. Und Agro hat auch noch mal einen heftigen Beef mit Bushido. Und plötzlich bringen Flair und Bushido in 2009 im gleichen Jahr von der Agro-Berlin-Schließung CCN2 raus. Hast du davon in persönlichen Gesprächen erfahren?
Na, ich habe das erstmal auch mitbekommen im Internet, dass sie sich bei MySpace dann wieder gefolgt haben. War voll das Thema so. Fand ich voll geil auch natürlich so, weil Bushido war on top und ich hab mich für Flair wirklich gefreut. Und habe auch mit Flair dann telefoniert und er meinte auch, ey, yo, ich halte jetzt hier die Stellung und wenn wir irgendwas machen, Sampler, dann hole ich dich mit drauf auf die Releases. Also hat sich auch wirklich positiv so engagiert und hat sich auch echt angefühlt für mich. Und habe dann ja auch auf seinem Album Flairs guter Junge, habe ich auch ein Feature gemacht. Und obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch mit Bushido nicht so wirklich ein gutes Verhältnis hatte, da war auch der gute Rutsch das ein Jahr vorher. Aber das wurde dann abgenickt und dann war ich als Feature mit drauf. Aber ich war zu dem Zeitpunkt in keinster Weise mit involviert, sondern da war Flair mit Jalil dann die ganze Zeit unterwegs. Und ich habe in der Zeit meine eigene Crew gegründet mit Joker und Motrip dann halt, ne, weil ich dann nicht auf der Strecke bleiben wollte und es musste ja weitergehen. Ich hatte meinen Hype, habe das dann auch genutzt und mit Trip dann umgemünzt.
Gab es da eigentlich mal Ideen zu einem schnelles Geld-Album mit Motrip
safe,
und Joker?
Safe, wir hatten ein fertiges Album auch bei Cinch aufgenommen in Hamburg. War alles fertig und war auch echt geil. Da waren Songs wie Kettenreaktion drauf, Rap-Führerschein, und diese Songs wurden ja dann auf Motrip-Solo-Album alle so benutzt. weil wir uns damals nicht einigen konnten, beziehungsweise gab es da auch ein bisschen rechtliche Sachen. Maskulin wollte unbedingt, dass ich zu denen komme. I Love Money war ja noch zwischengeschaltet, weil ich zwischenzeitlich wieder da war. Da wollte aber Motrip damals nichts rausbringen, beziehungsweise das war einfach, da kamen dann so viele Egos so zusammen. Egos in Form von also Orgy, ich, Motrip und Flair, und das war einfach zu explosiv, zu brisant, und da hat sich das leider zerschlagen. Und Motrip ist den Solo-Weg gegangen, hat sich dann quasi ja von dem Maskulin-Camp sozusagen abgewandt. Ich bin zu Maskulin gegangen, hab da versucht, die Stellung zu halten, und genau, so war das.
Du warst ja auch weiter noch gut mit Motrip und Joker in den Folgejahren dann.
Ja, ja, genau. Wir haben nur noch durchgezogen. Wir waren auf Tour auch. Und das war halt einfach, die Vertragssache war dann geklärt. Es gab kein schnelles Geldalbum. Jeder hat sich auf seine Solokarriere konzentriert. Und wir haben aber trotzdem weiter noch Musik gemacht, klar.
In der Zeit gab es ja auch diese das, was du vorhin auch angesprochen hast, diese rechtlichen Probleme mit der Namensänderung, ne, von Godzilla zu Zilla, weil es da eine Klagedrohung tatsächlich gab.
Yes.
Du hast jetzt gesagt, du hast auch überlegt, das Album eben Godzilla zu nennen. Weißt du noch, was da für eine Klagedrohung damals im Raum war?
Ja, ja, ich habe das ja hier, das Fax. Also das war ja nur ein einseitiges Fax mit einem Anhang da mit 13, 14 Blättern, wo ich halt überall gegen Godzilla verstoße, was alles gesichert ist, vom Bleistift bis zum, was weiß ich, zur Fußmatte. Und ja, da wurde mir dann einfach nur freundlich mitgeteilt, dass ich doch bitte den Namen ändern solle, da sonst eine Klage droht. Da stand jetzt noch nichts von Geld drin oder sonstiges. Ja, und ich habe meine Chancen, hab's mit dem Anwalt geklärt. Die Chancen waren jetzt nicht so berauschend, beziehungsweise hätte man es jetzt nicht drauf anlegen müssen. Und dann haben wir das schlau gemacht, haben das GOD weggestrichen, haben mich nur noch Zilla genannt. Das war übrigens Zilla der Killer, das kam von Hengst, das hat er auf dem ersten Album von mir übertalentiert gerappt. Das heißt, das Zilla kam quasi von Hengst, das wurde eh schon intern auch oft benutzt, so wenn es um meine Person ging. Deswegen hat das auch nicht so doll geschmerzt, wenn ich ehrlich bin. Das war halt krass, weil das letzte Release, was ich hatte als Godzilla, war Azad. Das Azad-Feature, Fuck the Police.
Mhm.
Und dann wahrscheinlich, das war auch der Grund, warum dann wahrscheinlich mehrere Leute darauf aufmerksam wurden. Weil das ja dann immer größer und größer wurde, sage ich mal, vom Untergrundrapper dann mit den ganz großen Stars zusammen. Naja, und dann haben da Leute Wind bekommen, fanden das nicht toll. Wir haben das dann in Zilla umbenannt, haben die Zilla Monster Box dann konzipiert. Das waren ja dann alle Alben damals, die es gab, übertalentiert, Massenhysterie, City of God. Mussten wir, wie gesagt, Cover ändern, dies, das. Haben dann aber die CDs in diese Zilla Monster Box reingemacht und haben das dann auch nochmal gewinnbringend verkauft. Also war ein sehr smarter Move, und haben dazu nochmal ein wiederbelebt Album angehangen. Was ein bisschen wie so ein, das ist so ein Album, würde ich sagen, was ich so ein bisschen ausklammere aus meiner Diskografie als Hauptalbum, sondern weil das war so ein Lost-Songs-Ding. Fällt mir auch gerade ein. Da waren zum Beispiel auch Songs von Schnelles Geld drauf. Das Intro von Wiederbelebt, wo ich mit Motrip rappe, da war eigentlich noch Joker auch drauf, weil das eben für Schnelles Geld gedacht war. Auch der andere Song, Schnelles Geld auf dem Album mit diesem Sample Illegal Hustlin', auch vom Schnelles Geld-Album. Und so hat sich das dann eben zerstreut, und das war die Godzilla-Geschichte, ja.
Wild irgendwie, sehr wild. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an diese Zilla-Monster-Box jetzt, wo du da davon sprichst. Mhm. Aber ich finde, insgesamt ist das eigentlich auch so ein Zeichen von, wie krass das manchmal ist, wenn erstmal was Negatives passiert, was das auch für eine positive Auswirkung hat. Weil ich finde, so der Name Zilla ist so viel eigenständiger einfach. Und
klar, es ist
zeigt
halt dir
auch so ein bisschen, wenn halt schon ein Bastultan Hengst auf deinem allerersten Album dieses Zilla der Killer verwendet hat.
Ja, auf jeden Fall. Also manchmal muss man eben, man muss ja eh im Leben nehmen, wie es kommt so. Also man kann ja dem Schicksal ja nicht ins Auge blicken und sagen, nee, nochmal rückgängig. Und dann muss man das Beste draus machen. Blöder Spruch immer, dieses Beste draus machen. Aber Ja, es ist tatsächlich so, und da muss man smart reagieren. Das ist auch so ein Spruch von mir, den ich gern bringe. Glück trifft immer den, der vorbereitet ist. Das heißt, wenn du eher machen bist und machst und machst und tust, dann passieren halt Dinge, die das dann unterstützen. Wenn du aber nur rumhockst, dann wird dich das Glück nie treffen. Und genauso ist es bei solchen Sachen. Auch jetzt, wenn du movest, machst, tust, dann kann es auch passieren, dass das irgendjemand nicht passt. Aber wenn du es nicht probierst, dann wirst du es auch nie rausfinden. Und wirst halt nie irgendwie über dich hinaus wachsen oder Grenzen überschreiten, sage ich mal. ja, oder eben, ja, dich da selbst expressen. Und das habe ich immer wieder gemacht. Also wahrscheinlich habe ich so eine ADHS-mäßige Störung, dass ich eben einfach mache. So, und das ist auch jetzt heutzutage so. Ich war vollkommen aufgewühlt, als ich SBM angefangen habe. Ich dachte, oh Gott, 8 Videos, und was habe ich mir da jetzt eingebrockt? Jetzt habe ich aber schon 6 abgedreht und denke so, Mann, ey, ich bin verdammt stolz drauf und es klappt doch alles super und klopf auf Holz, dass es weiterhin so gut ankommt. Und das ist schön, wenn man einfach machen und nicht hadern. Darum bin ich stolz drauf, dass ich so ein Typ bin. Wenn ich mich manchmal so umblicke, haben viele Leute nicht so den Arsch in der Hose, einfach zu machen. Sondern die sind eher so defensiv und auf Sicherheit bedacht, was auch in Ordnung ist. Ist keine Kritik, jeder ist ja anders. Ich hatte mich immer gefühlt, dass da noch mehr geht. Im ganzen Leben fühlte ich immer so eine Art Mangel. Und jetzt muss ich mir das alles selber holen und die Welt kennenlernen. Und da geht man einfach los und macht.
Ja, das klingt richtig gut, weil das klingt so, dass du halt voll den Ziele, Pläne vor Augen hast und genau weißt, was kommen muss, oder das halt auch einfach aufregend ist, so wie jetzt gerade diese Phase ist, weil du ja auch das erste Mal jetzt, so wie ich das verstanden habe, eben komplett auf eigenen Beinen stehst, jetzt nachdem eben dieses Major Moves Kapitel auch so geschlossen ist, was ja jetzt sehr lange auch deine Labelheimat in der Vergangenheit war.
Ja, 10 Jahre, krass, ja, 10 Jahre war ich jetzt bei Major Moves.
Wenn man das so anschaut, was war denn für dich vielleicht auch aus so einer Perspektive so ein bisschen rausgezoomt, wenn du selbst auf deine eigene Karriere schaust, was war irgendwie die beste Zeit oder wo dein musikalischer Output dir auch am besten gefallen hat oder auch die Inszenierung am besten gefallen hat? Wo warst du so, was war so deine Primetime aus deiner Sicht?
Wenn ich ehrlich bin, gefällt mir das jetzt gerade am allerbesten, weil ich wieder zu Godzilla zurückgegangen bin, zur Essenz. Und jetzt das Album habe ich ja auch, das SBM-Album habe ich so aus einer 2004er Sicht geschrieben. Das war mir auch ganz wichtig, weil ich rap ja da immer noch so von Butterflies und Hose in die Socken und Totis und die Gegend in Tempelhof. Und das habe ich eben damals nicht so umsetzen können mit meinem jugendlichen Leichtsinn. Hatte nicht die technischen Mittel, war immer nicht so ganz zufrieden mit meinem Erscheinungsbild und wie das alles umgesetzt war. Also in der Fantasie habe ich das schon vor 20 Jahren, hätte ich mir das so gewünscht, dass es so aussieht wie jetzt. Und mit dieser ganzen Autarkheit und dass ich das jetzt selber im Griff habe, meine Teams, alles um mich rum, mir keiner zugewiesen wird, sondern ich wirklich arbeiten kann, mit wem ich möchte, ist das jetzt gerade am geilsten. Und das ist auch so schön, dass man quasi dieses Vintage-Ding, Vintage kommt ja immer wieder und nach 20 Jahren wiederholt sich ja alles immer wieder. Und dass ich jetzt die Chance habe, das machen zu dürfen und auch merke, dass es eben so krass die Leute in den Bann zieht, das ist einfach nice. Das ist einfach sehr nice. Und ansonsten, wenn ich jetzt zurückblicke und was nennen muss, jetzt ohne jetzt hier die große Promo-Keule fürs neue Ding zu schwingen, würde ich wahrscheinlich Südberlin Maskulin 1 nennen, weil das auch sehr soundmäßig auch sehr in eine Kerbe geschlagen hat und mir auch sehr gefallen hat. Das kann man auch von vorne bis hinten hören und das habe ich mir letztens erst bewusst geworden, da habe ich es mal im Livestream gehört und das ist wirklich auch ein Klassiker, muss man sagen. Also im Vergleich zum zweiten, der da so ein bisschen mehr Jiggy war, würde ich den ersten Teil schon als Klassik bezeichnen. Den zweiten, das müssen andere beurteilen. Es kommt ja immer darauf an, wie man auch aufwächst und so. Aber alleine so für das Deutschrap-Standing finde ich Südberlin Maskulin 1 schon sehr klassisch. Klassisches Material.
100 Pro, das war halt so ein Street-Album und das zweite war ja ein bisschen mehr, also allein wenn man sich schon die Cover anschaut, einfach eine ganz andere Art der Aufmachung.
Das stimmt, das erste war wirklich Straße und das zweite war dann Fotostudio, 4000 Euro und Champagner, Charlie Sheen, die Singles, so Montclair-Westen, Gucci-Belts. Ja, war der Zeitgeist eben, das verlagert sich ja auch immer. Hat ja auch immer nach Amerika dann rüber geguckt und da war gerade halt Jim Jones und dieses Hustler-Ding und Jewels und alle mit ihren Gürteln und so. Da hat man, das guckt man ja immer ein bisschen rüber und hat sich da inspirieren lassen, vor allem auch der Flair immer. Und deswegen haben wir dann zusammen dann da den zweiten Teil dann ein bisschen aufpoliert, ja.
Ich habe gesehen, dass du gesagt hast, dass zum Beispiel auch deine alten Alben einfach über Streaming, zum Beispiel Zilla Instinct, einfach noch regelmäßig einen guten Batzen Geld einfach abwirft und du halt sozusagen von Orgi, weil du damals bei ihm bei I Love Money warst, immer wieder halt jetzt monatlich ein bisschen Cash reinkommt dadurch. Ist genau. Das bei den Flair-Alben genauso? Also ja, bei den Alben, wo du bei Flair warst, zur Maskulinzeit?
Ja, ja, da habe ich ja die Rechte zurückbekommen. Die habe ich dann mir zurückgekauft, Ende 2015. Audio Anabolica, die Passion Whisky. Also das kann ich seitdem, rechne ich das auch komplett selber ab. Das schmeckt auch ganz gut. Das sind ja auch so Evergreen-Alben. Die einzigen Alben, wo ich tatsächlich keinen Cent mehr verdiene, ist halt, wie angesprochen, Südberlin Maskulin 1, weil da habe ich mich damals mit 3.000 Euro zufrieden gegeben, und SBM 2, weil da war auch damals Teil des Deals, wo ich dann reinhaue, dass ich dann da keinen Cent mehr dran verdiene. Und aber ansonsten bin ich überall involviert, auch von Major Moves kriege ich halt jährlich Abrechnungen, da habe ich ja auch, keine Ahnung, 6, 7 Alben gemacht. Also, aber ich will nicht so viel über Geld sprechen, aber das sind halt alles solche Sümmchen. Und ich meine, ich habe 17 Alben rausgebracht in meiner Karriere. Und ich glaube,
das ist schon viel.
Und davon werden halt 2 nicht mehr monetarisiert für mich, aber 15 schon. Ich bin auch nirgendwo im Minus, habe keine Vorschüsse mehr offen. Also 15 Alben, die monatlich monetarisiert werden. Das ist schon cool. Und dann die neuen Sachen, die ich jetzt habe mit iGroove-Deal 90%, da gebe ich halt nur ein bisschen was ab. Und fürs Pitching und so weiter, dann kennen die Leute ja, da gibt es ja so Modalitäten, ne? Gibst du irgendwie 15% ab, noch wirst gepitcht oder nimmst halt 10, machst das alles selber. Und deswegen, ey, ist das Hammer. Also wenn Leute sagen, ey, man verdient nichts und so, dann ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Denn ich sehe alles und das ist schon schönes Geld. Und man muss natürlich die Produktionskosten und so weiter anpassen. Muss auch mit Leuten arbeiten, die da auch ein Verständnis für haben. Und jetzt heutzutage, also drehe ich jetzt natürlich keine Street-Videos mehr für 5.000 Euro. Jetzt, das würde sich jetzt nicht lohnen.
Aber ja, du hast ja einfach eine krasse Legacy insgesamt aufgebaut mit so vielen Alben. Also einen krassen Backkatalog einfach auch. Ich habe so mitbekommen, wenn ich mir die Interviews von dir anschaue, und das finde ich sehr sympathisch, dass du nicht auf so einem Modus bist, der so von wegen, Deutschrap habe ich früher überhaupt nicht gehört, sondern auch offen damit umgehst, dass du halt sagst, so, ey, Anfang der 2000er, du bist in Südberlin aufgewachsen und dann war irgendwie plötzlich mal Kool Savas ein Ding, dann Bushido, dann die Sekte. Es gibt ja diesen Fun-Fact, dass so dein erstes Album, was du jetzt auch häufiger angesprochen hast, Übertalentiert, am gleichen Tag released ist wie Bushidos Album Elektro-Ghetto.
Ja, ja.
Und ich muss ein bisschen Fan-Talk da mit dir machen, weil du auch gesagt hast, dass du das halt damals so alles so aufgegriffen hast und du kannst dich jetzt auch an die Zeiten so im Agro-Board und alles drum und dran erinnern. Ja. Weißt du noch, wie das war, als Bushido sein erstes Album Elektro-Ghetto ohne Agro-Berlin veröffentlicht hat? War das dann ein großes Ding in Berlin zu dem
Natürlich,
Zeitpunkt schon?
Natürlich, das war überkrass. Ich habe damals Ende 2003 habe ich angefangen bei der Post zu arbeiten. Da war ich über ein Jahr bis 2004 und da musste ich immer nach Schönefeld fahren, hier von Tempelhof, und das war voll der Akt. Musste ich mit der S25 erstmal raus bis Blankenfelde und dann immer noch auf den ICE oder Regionalzug warten. Und meistens auf dem Rückweg, damals war ich nämlich, das Studio, was ich hatte, war in Charlottenburg, und dann von Schönefeld nach der Arbeit, ich habe immer so bis 10 gearbeitet, nach Charlottenburg, das hat wahrscheinlich fast 2 Stunden gedauert. Crazy. Und ich kann mich halt entsinnen, dass ich dann oft über Rudo zurückgefahren bin und dann erstmal von Blankenfelde irgendwie nach Rudo und dann von dort also das ist ein Bezirk ganz im Süden, und dann mit der U7 durch. Und genau, jetzt komme ich zum Punkt, da habe ich dann auch gesehen, Elektro-Ghetto in den U-Bahnhöfen, da war riesengroß angekündigt, und das war natürlich für mich als derjenige, der die allerersten Gehversuche dieser Leute schon immer direkt gehört hat, quasi so aus ihren Zimmern heraus, war das dann halt krass. So, okay, jetzt kriegt es auch die ganze Welt sozusagen mit. Und ja, natürlich, das war crazy. Und ich muss auch sagen, ich habe ja an Übertalentiert so ein Jahr gearbeitet. Es war damals so, dass ich bei Serk immer jeden Donnerstag war, vor der Arbeit, bevor ich bei der Post war, so. Immer so von 10 bis 16 Uhr, und dann bin ich zur Arbeit, hatte immer so eine Schicht von 17 bis 22 Uhr oder so. Und ich hatte halt dann einen Song die Woche aufgenommen. Das heißt, ich habe an dem Album, glaube ich, so ein halbes, dreiviertel Jahr gearbeitet. Und als es dann rauskam und ich am selben Tag aber Elektro-Ghetto mir auch geholt habe, und da war ich noch nicht so sehr selbstbewusst, da habe ich halt einfach auch gemacht so, aber die Songs, die ich dann rausgebracht habe, mein Album war für mich ja schon wieder so, waren ja schon wieder alte Kamellen, weil ich ja da auch schon vorausgedacht habe, ey, das nächste Ding, das muss dann mehr krachen und so weiter. Und dann habe ich halt ein Elektro-Ghetto gehört, und es war ein absolutes Blockbuster-Album. Also Mainstream und Beats geil und Azad und die Features und alles war so richtig, richtig on point. Und ich habe mich da selber immer klein geredet, weil ich habe das bei Serk da irgendwo auch so zwischen Küche und Wohnzimmer aufgenommen, so mit unseren Mitteln, und habe immer schon den Vergleich dann so ein bisschen gescheut. Das war auch 2007, gab es auch so einen Moment, da hat Sido ich in meine Maske rausgebracht. Oder nee, ich. ich war ja das Erste, ne? Meine Maske kam danach.
Maske war das Erste und dann kam Maske ich, kam Erste. So im Dezember 2006 raus und dann 2008 kam ich schon meine
krass,
Maske.
Ah, krass, Dezember. Ja. Genau, weil das, also da wo Herz drauf waren, du musst auf dein Herz schauen und
ah,
und
ja, ja, das war dann, glaube ich, das Album Ich und meine Maske.
Ja?
Das Dritte, ja, da war zumindest, ich meine, da war Herz drauf, ja.
Weil dieses Album, da wo kam man auch drauf, ich glaube, das war das.
Ja, genau,
als ich,
das ist
als ich das dann nämlich gehört habe, da habe ich dann, bin ich auch zu Joker F ins Studio und meinte, ey, ich höre auf mit Musik. Egal, was ich machen werde, ich werde niemals es schaffen, so ein Album zu machen. Und da war ich so voll demotiviert.
Krass.
Weil dieses Sido-Album, Ich und meine Maske, das war einfach, das waren Hits, das war so krass. Und ja, ich mit meinen Selbstzweifeln. Aber ich habe City of God dann gemacht und es klang auch dann so. City of God war vollkommen alkoholgeschwängert. Das war so voll, das Leben ist so schwer und die Kinder der Straße und alles triefte so vor Tristesse und ja, so bemitleidenswerte Stimmung so. Das war eben dann damals so, dass ich meine Selbstzweifel, es war sozusagen Selbstmedikation, um diesem Druck standzuhalten, dieser Erfolgsdruck, dieser Druck, was unglaublich Krasses machen zu müssen. Und es ist mir dann aber, wenn du jetzt natürlich rückblickend dann auch die Rezension, ist es mir auch gelungen, weil City of God ja auch wie so eine Art Godzilla Classic behandelt wird. Also es hat dann auch schon seinen Impact gehabt auf die Leute so, ne? Es war eben, ja, ich weiß nicht, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht von sich stetig behauptet, dass man der Geilste ist und so, ne, sondern dass man auch mit diesen Selbstzweifeln so spielen kann und sagen, ey, da gibt's Alben, da schaue ich heute noch zu auf und sage, meine Fresse, also krass, Respekt, so, ich habe meines Erachtens es nicht geschafft, so dumme Alben zu machen, aber das müssen auch andere dann beurteilen, ne, andere Fans würden sagen, ach, Elektro-Ghetto, ach, kann ich gar nichts mit anfangen oder mit diesen Sido-Songs da, weichgespülter Mist, übertalentiert, ist das krasseste Album, was ich je gehört habe, so, das ist ja...
Ey, manchmal sind ja auch diese roughen Sachen die geileren, also ich war dann bei verschiedenen Artists, merke ich das immer wieder, dass so das erste Album irgendwie viel krasser kommt, weil es halt noch nicht diese High-End-Production hat und weil man halt vielmehr noch den Hunger spürt.
Genau, das Gefühl dahinter. Und wichtig ist auch immer, wann hört der Konsument, in welcher Lebensphase hört er das so, weil ich, für mich ist ja auch taktlos BRP4 zum Beispiel so unglaublich krass. Und wenn du es aber heute abspielst, werden dich andere Leute angucken und sagen, also sowas habt ihr also gehört und sowas fandet ihr toll. Aber ich höre das und rap das mit und sehe mich so dann in meinem Kinderzimmer wieder und die Musik lebt ja auch vom Gefühl, also extrem. So, ich mache ja zum Beispiel auch jetzt alte Mariah Carey Songs an. Das haut mich auch in eine bestimmte Zeit zurück. Oder ich höre jetzt gerade das Brandy-Album, gerade aktuell von 97 und so. Und das, dann fühle ich mich halt auch wieder so wie damals, so blöd gesagt. Und das ist ja auch der Sinn irgendwie, finde ich. Also deswegen gucke ich auch alte Wrestling-Videos aus den 90ern, weil ich eben damals wieder dann sitze ich auf der Couch, gucke das und ich bin dann einfach, ich spüre dann so einen Frieden in mir, weil dieser Frieden, den ich damals als Achtjähriger auf der Couch hatte, der ist dann wieder genau da, dann ist die Welt kurz ausgeblendet und genauso ist es auch mit Musik. Deswegen bin ich auch immer sehr vorsichtig, ein Album nach einem Tag zu bewerten. Das fällt mir sehr schwer, wenn ich dann immer schon, Leute, habt ihr das neue Kanye-Album gehört und was für ein Schrott und so, das ist gerade mal 3 Stunden draußen, funktioniert halt einfach nicht so. Man muss es erstmal wirken lassen und ja, aber muss jeder, kann jeder beurteilen natürlich, wie er möchte, so, aber Musik braucht auch seine Zeit und kommt manchmal dann erst später vielleicht zur Geltung, dass du da Sachen anders wertschätzt an der Musik. Es ist ja heutzutage wie so ein Wegwerfprodukt geworden, aber es ist ja an sich was sehr Wertvolles, also was sehr Intimes auch und ein Künstler zu sein und das eben so zu teilen und was total Magisches auch. Und deswegen auch nochmal, deswegen will ich halt auch Alben wieder droppen. Jetzt ist ganz bewusst, ich hau jetzt 3 Alben raus in dem Style. Komme, was wolle, habe ich mir jetzt fest vorgenommen. SBM ist so der erste Teil davon. Und der letzte Berliner habe ich jetzt Arbeitstitel auch schon fürs Folgealbum. Würde ich am liebsten direkt im Januar droppen. Also nur, dass ich mir selber jetzt hier schon mal den Druck mache, ja.
Es ist offiziell.
Es ist offiziell, weil da sind wir nämlich beim Thema Vertrauen zurückgewinnen. Ne? Die Fans, ich will den Fans das geben, weil ich spüre die Liebe und es gibt mir so viel. Und boah, einfach krass. Gestern habe ich auch einen Kommentar gelesen und dann, boah, du bist für mich neben Sido, Bushido und Flair irgendwie einfach der krasseste Rapper überhaupt. Und das ist halt so heftig zu lesen und zu hören, wenn man früher losgelaufen ist als Jugendlicher und man hat alle zu diesen Leuten aufgeschaut. Und jetzt bist du mit in dieser Riege und wirst mit denen zusammen auf einer Stufe erwähnt. Das ist so geil, crazy geil, was nicht alles möglich ist, ich sag's dir.
Ja.
Wahnsinn.
Das heißt, das ist jetzt... Man kann ja SBM auch so als Ende einer Trilogie sehen. Ne, wir haben vorhin drüber gesprochen, SBM 3, ist es SBM 3, so mit diesem, ne, kann man ja so sehen, wenn man sich das Cover anschaut. Aber auf der anderen Seite ist es auch so eine Art Anfang von einer neuen Trilogie, wenn du darüber sprichst, okay, jetzt SBM kommt im Juni raus, im Januar am besten der letzte Berliner und dann noch ein drittes Album, was auch in diesen ganzen Kontext so mit reinpasst.
Mhm, genau, ist der Plan. Also jetzt SBM hat, ist halt der Spirit von Südberlin Maskulin, das war auch eher so grimy und so schnörkellos. Und jetzt der letzte Berliner, das nächste Album, wird eher City of God lastig, wo es dann einfach nochmal ein bisschen trüb, also ein bisschen deeper wird, trauriger, ein bisschen mehr musikalisch noch im Sinne von mal eine krasse Gesangspassage und so. Also den Spirit von City of God, den gilt es jetzt fürs Folgeprojekt einzufangen, sozusagen. Ja, auch eben jetzt nicht die ganze Zeit abzudriften und jetzt die ganze Zeit hier am Block zu flexen, sondern auch wieder jetzt die menschliche Seite, die man ja bisher auf dem Album jetzt bei den Singles ja nicht wirklich gespürt hat. Das ist ja wirklich so, Ansagen sind das ja bisher.
Ja.
Und ich glaube, wobei ab und an, der erste Song, der war schon auch ein bisschen mit Selbstzweifeln gepaart. Da muss ich aber auch sagen, das war auch nämlich eine Entscheidung. Ich war mir nämlich zu Anfang auch nicht sicher, wie das überhaupt ankommt, ob die Leute mich für voll nehmen, wenn ich jetzt so aus dieser 2004er Perspektive wieder rappe und jetzt wieder eine Redskins-Jacke anziehe und sage Godzilla back am Block und ich bin hier. Hatte ich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, und deswegen habe ich die erste Single auch nicht, ich habe nicht Revier gewählt, sondern Ab und An, weil ich so smooth reinkommen wollte und nicht mit so einer Ansage. Da war wieder so eine gewisse Unsicherheit und der Produzent konnte mich auch nicht überzeugen. Er meinte, du musst mit Revier kommen, und ich habe ihn aber überstimmt. Aber habe dann am Ende gesehen, das war nicht notwendig. Also die Leute nehmen das einfach so an, wie es ist, weil die checken, dass das die Kunst eben ist und was dahinter steckt und dass das eben nicht so ein Album ist, wo ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Ansage und hier und da, und deswegen würde ich auch niemals auf diesem Album jetzt Leute dissen und so, weil ich will mir das nicht in 15 Jahren anhören und das dann bereuen und dann irgendeine Fehde, sage ich mal, vom April 26 dann noch in 15 Jahren hören, so, die dann schon wieder längst aus ist, so, weißt du, also ja. Dafür sind doch die Beefs jetzt nicht, überhaupt nicht präsent genug. Aber jo, ich bin komplett abgedriftet und höre jetzt mal lieber auf und weil ich gar nicht mehr weiß, was die eigentliche Frage war.
Oh gut, nee, das hat noch voll in den Rahmen gepasst, weil ich habe dich ja zu den kommenden Projekten quasi gefragt genau. Und wie man das eben, man das Album einordnen kann.
Sehr gut.
Aber ich habe noch zwei Abschlussfragen. Einmal, was feierst du an Deutschrap, was so in den letzten 5 Jahren released wurde?
Ey, jetzt gerade feiere ich Saliu aus Berlin. Der hat das Album Jiggy in Berlin 2024 rausgebracht und das höre ich seit 3 Monaten, höre ich nur noch das im Auto, weil das gibt mir so coole Vibes, ich fühle mich unglaublich cool, auch beim Fitness höre ich das brutal. Einfach komplett random, ich weiß nicht, wie ich auf den Dude kam, ich glaube durch Shindy, der hat mit Shindy ein Feature gemacht, genau letztes Jahr, Tommy Lee hieß der Song. Ich bin ein Rockstar, Tommy Lee. Voll geil und ich feiere einfach seinen Flow und seine Attitude. Wen ich auch cool finde, ist Erda Possible, die ist aus Rap La Rue entstanden. Auch coole Künstlerin, finde ich voll cool, smooth, sweet. Und die hat einfach auch so eine geile Range in der Stimme, die kann einfach so geile Club-Sounds auch bedienen. Gefällt mir richtig gut. Die beiden würde ich nennen. Davor muss ich sagen, die Jahre habe ich mich auch ein bisschen verschlossen. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Frustration zu tun gehabt. Ja, weißt du, aber wenn man selber wieder auf so einer Euphoriewelle schwimmt und so, dann kann man auch, dann ist man auch wieder offener für andere Sachen. Das muss man schon auch ehrlich sagen.
Glaube ich, ja.
Dass eben so, dass ich jetzt wieder offen bin und auf gar keinen Fall jetzt auch so ein Realkeeper und so. Ich höre jetzt nicht nur Lakman One und Kool Savas so, sondern Savas habe ich jetzt auch, das letzte Album fand ich wieder richtig, richtig stark. Lan Jax habe ich natürlich gepumpt. Ja, das ist so gerade so mein Geschmack und der ist halt auch nicht so festgefahren, so weißt du? Einfach, was mir so ein gutes Gefühl im Alltag gibt.
Und dann die Frage, was sind die Top 5 Deutschrapper all time für dich?
Kool Savas, wegen dem habe ich angefangen. Azad, von dem habe ich so ein bisschen dieses Kopf hoch, du kannst es schaffen, Homie, so. Das habe ich dann auch übernommen, so ein bisschen die Motivationsschiene und da hat er halt auch geiles Soundbild immer gehabt, Scratches, Faust des Nordwestens. Lieblingssong von mir, von Azad, ist Mein Licht. Einer der absoluten Top-Deutschrap-Songs für seine Tochter ist der Song, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Wow, und das hat mir auch so gezeigt, was mit Gefühlen so möglich ist. Das hat mich so hier berührt. Und dann habe ich auch angefangen, Liebessongs zu schreiben. Also Savas hat mir den Flow gezeigt, quasi. Azad so das Gefühl und Echo würde ich nennen, weil Echo hat mich auch unglaublich inspiriert. Damals, wo er 17 war und mit Harlem Globetrotter in der Juice und diese ersten Drück auf Play und so, diese Ignoranz. Vollkommen geil einfach, vollkommen krasser Typ so. Auch einer der Top 3 für mich, definitiv. Dann nenne ich Bushido natürlich, weil damals Demo-Tape gehört auf Kopfhörer, so Sonne ging unter, Südberlin. Die melancholische Stimmung, die ich immer schon in mir trug, wurde komplett durch diese Beats so untermauert. Da habe ich mich immer gefragt, so krass, wo hat er diese Samples?
Ja.
Wahnsinn, auch vom Gefühl, was das mit mir gemacht hat. Und Flair würde ich an fünfter Stelle nennen, da ich Frank White auf dem CCN-Album krasser fand als Bushido und es einfach unglaublich cool fand, wie der gerappt hat, bei Yo Peace Man oder schon auf dem Isle of Money Sample hatte der einen Song, ich habe gehört, du willst mich finden, komm hoch, ich sitze im Bus ganz hinten. Hörst du mich, hieß der Song, auch auf so einem Bushido-Beat, auch Wahnsinn. Also das hat halt, zu einer Zeit hat es mich halt erreicht, wo ich mich selber so gefunden habe, wo ich so erwachsen wurde als Heranwachsender. Und das hat mir ein gewisses Selbstvertrauen gegeben, mich durchzusetzen. Und deswegen muss man ihn da auch an die fünfte Stelle nennen. So, das sind so die Top 5.
Ich habe mich immer gefragt, wie geil das gekommen wäre, wenn Flair damals im Stil von CCN1 auch ein Soloalbum gebracht hätte.
Brutal,
weil er
Alter,
so
brutal.
Stark war, genau wie du es gesagt hast, und das aber dann leider irgendwie nie gekommen ist, sondern dann halt eher.
Das hat er dann später gemacht.
Genau, das kam dann viel später.
Keiner kommt klar mit mir und so, ja. Hat er dann gemacht. Aber das konnte ich mir halt nicht anhören, weil da die Fronten so verhärtet waren, ich da auch gedisst wurde und so. Ja. Da konnte ich jetzt nicht durch die Gegend fahren und Frank White pumpen, auch wenn ich es gern gemacht hätte. Aber muss ich auch sagen, dass Das war dann auch schon wieder anders so, aber der
ja, das war dann
Frank,
ja auch einfach dann 10 Jahre später, 15 Jahre später, wo dann einfach auch, da war nicht mehr dieses Berliner Untergrundlegenden-Ding so, sondern man kannte halt die Person dann schon aus der Öffentlichkeit irgendwie.
Wobei andererseits ich das jetzt hier auch bringe und da müssen halt die Fans entscheiden, ob mir das gelingt oder ob das auch quasi so klingt, würde gerne, aber versucht so wie Godzilla zu klingen. Aber ich, also anhand der Resonanz kommt es gut an. Ist ja auch letzten Endes alles so eine Geschmackssache. Und
ich habe noch eine Frage gerade, die schießt mir in den Kopf, weil ich gesehen habe, dass es eine Instagram-Story-Fragerunde von dir gab. Und da hat jemand gefragt, was wäre deine Reaktion, wenn Bushido jetzt dich fragen würde, ob du ein Feature machen würdest. Und du hast Let's Go kommentiert. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass du irgendwann in den letzten 2-3 Jahren auch mal ein Foto mit Bushido geteilt hast.
Boah, ist jetzt schon wieder 6-7 Jahre her wahrscheinlich. Die Zeit,
so krass.
Man checkt das nicht. Das ist vor Corona auf jeden Fall gewesen. Ja, 2019 war das.
Da habt ihr euch gesehen, das
ja, ja,
letzte
bei Gun-
Mal.
Ich glaube, ja. Ja, da habe ich mich mit Ganji getroffen. Und dann meinte er, wenn es sich nicht stört, Bushido kommt auch gleich kurz, muss kurz was klären. Ich so, ja, kein Problem. Und dann ist das Foto entstanden an dem Tag, ja.
Stand da eigentlich mal ein CCN bei euch im Raum?
Ja, auf Tour bin ich immer mit so einem Bushido Flexfit Cap rumgelaufen. Da war dann hier so ein kleines B oben und Bushido hat mich dann immer so gefeiert, wenn ich in den Raum kam. Ey, yo, geil. Ey, und Dicker, lass mal CCN 3 machen. Das Witzige war, dass Hart immer so daneben saß und ich hatte so voll das schlechte Gewissen im Sinne von, weiß nicht, so stell dir vor, ich mach mit Orgi schmutzige Euros 1, geh auf Tour und dann kommt irgendein Neuer in den Raum und Orgi sagt, ey, feier dich voll, wollen wir nicht schmutzige Euros 2 machen? Würde ich mir auch so denken, aber ich bin doch hier eigentlich der Kollabo-Partner, deswegen wusste ich nicht, ob das so eine Art und Weise war, irgendwie um die anderen zu ärgern oder ob er das ernst gemeint hat. Aber dadurch, dass ich dann eh nicht gekommen bin, hat sich das zerschlagen. Aber kurzzeitig hatte ich in meinem Kopf natürlich schon so einen erhabenen Moment, wo ich dachte, krass, wenn er das jetzt ernst meint, dann bin ich ja übermorgen wirklich Fame.
Ja.
Also, weil früher dachte ich eben nicht in Erfolg oder wo führt das hin, sondern ich dachte halt an Fame, so als ich angefangen habe zu rappen, so bekannt sein. Weil ich ja als Normalo ja nicht gegolten habe, sage ich mal. Ich habe ja keinen Beruf gehabt, nichts irgendwie im Alltag, wo ich jetzt sage, ey, das hat mich ausgemacht und da war ich jetzt besonders gut drin oder da hatte ich irgendwie einen Drive. Deswegen, und auch diese Unzulänglichkeit mit einem selber, so, ne, so wie ich mich immer gefühlt habe. Deswegen war immer so, boah, geil, Fame und dann bist du Fame und so. Das war schon ein cooler Gedanke. Aber es wurde nie konkretisiert in dem Sinne, ne.
Ja, das wäre auf jeden Fall dann das CCN der beiden Berliner Tempelhof, Marienfelde, Berliner 48, das hätte gut gepasst, ja.
Das wäre krass, ja, das wäre krass gewesen. Vielleicht kommt es ja noch, wer weiß.
Wer weiß.
Sonny, Bushido hat ja aufgehört, aber Sonny Black, soweit ich weiß, nicht.
Ja, richtig. So sieht's aus. Ey, Silla, ich danke dir auf jeden Fall für das Interview. Danke für diese Zeitreise durch deine Karriere, durch die einzelnen Stationen, zurück in das Berlin von den 2000er Jahren. Ich glaube, viele Leute feiern diese Geschichten von dir aus den alten Tagen und auch natürlich, dass du uns auch mitgenommen hast in den aktuellen Status quo rund um deine Album-Promo. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg mit allen anstehenden Alben, die du im Kopf hast und ich würde sagen, dir gehören die letzten Worte.
Jo, Lennart, erstmal danke für die Möglichkeit, hier bei Deutschland Plus Teil des Ganzen zu sein, meine Message in die Welt zu spreaden. Leute, SBM kommt. Ich mache jetzt Mittagsschlaf mit dem Meister auf der Couch. Passt auf euch auf, holt euch die Bundles und wir sehen uns, wenn es heißt Südberlin Maskulü. Bis dahin, peace.
So Leute, ich hoffe, euch hat das Interview mit Silla gefallen. Wir haben eine Stunde über die 2000er und die aktuelle Szene gequatscht. Bin immer großer Fan von diesen Zeitreisen. Find auch cool, auf welchem Weg Silla gerade ist und wie offen er auch mit so Insights umgeht und auch jetzt nicht so auf Krampf irgendwie tut, als wäre jedes Release eine Goldplatte, sondern man ganz nüchtern auch mal betrachten kann, ey, warum ist das letzte Album nicht gechartet? Also das ist einfach so pure Realness und ja, Silla kommt einfach sehr sympathisch rüber. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das neue Kitty Cat Feature und natürlich auch das Album SBM und alles, was danach kommt. Schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare rein, mit wem Silla mal einen Feature machen soll. Und wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann zeigt uns das gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung. Abonniert den Podcast hier auf Spotify, auf Apple Music oder wo auch immer ihr gerade zuhört, damit ihr kein Interview mehr verpasst. In wenigen Tagen kommt jetzt auch schon die neue Folge raus und natürlich YouTube unbedingt abchecken, denn da werden die ganzen Interviews mit Video hochgeladen. Also checkt auf jeden Fall den Deutsche Plus YouTube-Channel und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in wenigen Tagen zu einer neuen Folge Deutsche Plus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.